Radio 1.
Wir sprechen am Tag der Arbeit über das, was es sehr oft auch bei der Arbeit braucht. Kooperation, Gemeinschaft, Zusammenhalt und Teilen können. Das ist eine Superpower, sagt Franka Parian, dieses Teilen, das Abgeben können. Denn das Teilen von materiellen, aber auch vor allem von immateriellen Gütern wie Arbeit oder Wissen, das, so sagt sie, es hat uns einen echten Evolutionsvorteil verschafft. Sie ist Neurowissenschaftlerin und Wissenschaftskommunikatorin. Und als solcher ist ihr geteiltes Wissen natürlich so wichtig, dass sie ein Buch darüber geschrieben hat, Teilen und Haben. Und so wichtig, dass sie darüber sprechen möchte, auch am Feiertag. Logisch also, dass wir diesen Radio Day zum Thema Teilen und Verteilen mit ihr beginnen müssen. Schönen guten Morgen, Frau Parian.
Schönen guten Morgen, ich freue mich, hier zu sein.
Also, dann erstmal zurück zu unseren gemeinschaftlichen Anfängen. Wann, wo und wie hatten wir als Spezies, die kooperieren kann, einen evolutionären Vorteil?
Es wird irgendwann einen Moment gegeben haben, wo sich etwas nur durch Zusammenarbeit erreichen lässt. Man kann sowas in der freien Wildbahn beobachten, zum Beispiel einfach bei der Frage, wie dicht stehen Bäume zusammen. Das macht auf einmal einen riesen Unterschied, ob ich Tiere alleine jagen kann oder ob die einfach von Baum zu Baum hüpfen können und sich entfernen können. Und wenn man dann guckt, wie leben die Affen da in diesen verschiedenen Gegenden, dann sieht man, diejenigen, die Zusammenarbeit brauchen, die lernen auch zu teilen, ihre Beute aufzuteilen. Weil natürlich, wenn ich zusammenarbeite mit anderen und danach gebe ich nichts von meiner Beute ab, dann arbeiten die morgen nicht mehr mit mir zusammen. Das funktioniert als Prinzip nur einmal. Das heißt, wir haben diesen totalen Zusammenhang zwischen Zusammenarbeit als Vorteil und Verteilung als Fähigkeit, die wir dann lernen.
Also wenn der die Einzelne erfolgreich sein will, dann bedeutet das, dass die Gesellschaft oder vielleicht im kleineren Format Gruppe drumherum auch erfolgreich ist und andersrum. Jetzt könnte man aber sagen, jo, zusammen jagen, das machen ja andere Gattungen auch. Denken wir an Wolfsrudel, selbst Krähen kooperieren und sogar viele Fische sind lieber im Schwarm unterwegs als solo. Inwiefern, denken Sie, ist das bei uns Menschen aber nochmal was anderes?
Also es gibt auf jeden Fall das bei ganz vielen Spezies auch und auch viele Parallelen, zum Beispiel, dass soziale Spezies alle ein sehr starkes Gerechtigkeitsempfinden haben, weil Kooperation halt immer bedeutet, dass ich gut gucken muss, auch was ist danach auf dem Teller der anderen Person. Wir benutzen immer gern so Wörter wie Neiddebatte oder so, aber das ist, was uns alle als soziale Spezies eint. Aber Menschen haben einmal nochmal besonders viele Vorteile dadurch gesammelt. Und wir haben durch Sprache und so diesen ganzen Teil nochmal, dass wir auch Wissen geteilt haben. Also das Geheimnis des Feuers, wie man Werkzeuge herstellt und so weiter und so fort. So dass man sogar sagt, wir haben so eine Art evolutionäre Schnellstraße uns ausgedacht durch die kulturelle Intelligenz. Das heißt, bei der klassischen Evolution, wie wir sie alle mal in der Schule gelernt haben, da muss ich immer erst warten, bis jemand um die Ecke kommt, der am besten an die Verhältnisse angepasst ist, durch Zufall mehr oder weniger und sich dann durchsetzen kann. Und bei Menschen kann man aber einfach sagen, oh, die Verhältnisse ändern sich, ich habe eine Idee, lass mal Mäntel herstellen. Mhm. Und jetzt zeige ich anderen Leuten, wie man Mäntel herstellt. Und dann haben wir alle einen Evolutionsvorteil. Und wir stehen quasi immer auf dem Wissen unserer Vorfahren, auf den Schultern von Riesen und haben damit diesen Wahnsinnsvorteil, den sich andere Spezies nicht so leicht leisten können.
Ja, das ist interessant, die Menschheitsgeschichte als so eine Art Räuberleiter zu begreifen. Also wo nicht nur die Menschen, die gleichzeitig mit mir leben, die sind, mit denen ich kooperiere, sondern wo das historisch bis zu mir weitergereicht wurde. Sie haben gerade so beiläufig auch nochmal klar gemacht, dass wer teilt, auch ganz grundsätzlich ein Verständnis von Gerechtigkeit hat. Also dass das eine das andere bedingt. Was ist denn Ihrer Ansicht nach das Wichtigste, was wir als Menschen oder Menschheit miteinander teilen?
Da würde ich sagen, das ist die Care-Arbeit. Weil ohne diese Care-Arbeit, dass wir uns gemeinsam um Kinder kümmern, ganz von Anfang an, wären wir gar nicht in der Lage, solche komplett hilflosen Kinder zu haben, wie wir es ja tatsächlich haben. Also wenn man sich das anguckt, Gazellen, wie die schon laufen, wenn die gerade geboren werden, so viele andere Tiere und da sind Kinder fast noch ein bisschen so ein evolutionärer Rückschritt. Die kommen auf die Welt und können erstmal absolut gar nichts. Mhm. Das ist für eine Person schwer strapazierend, selbst zwei Personen sind eigentlich von einem Baby überfordert. Und dass wir überhaupt in der Lage sind, solche hilflosen Kinder zur Welt zu bringen, liegt eben daran, dass wir uns schon ganz lange Zeit gegenseitig unterstützen. Und diese Hilflosigkeit ist ja auch nichts, was sich die Natur ausgedacht hat, um uns zu nerven, sondern etwas, was uns erlaubt, unser Gehirn auch nach der Geburt noch wachsen zu lassen. Also auch nach der Geburt ganz viel zu lernen, die unser Gehirn flexibel sich auf die Umgebung einstellen lässt. Und das ist natürlich eine total tolle Sache, ohne die eben viel von unseren kognitiven Fähigkeiten gar nicht möglich wäre, wenn wir nicht diese ersten 3 Lebensjahre mindestens hätten, wo wir alles entdecken können, wo wir von anderen Sprachen lernen können, wo wir Mengenverhältnisse aufschnappen und all diese Sachen. Also dieses geteilte Wissen beginnt ja eigentlich schon ganz am Anfang unseres Lebens. Deswegen sind lustigerweise auch so Sachen wie Selfmade-Man natürlich Unsinn. Wir alle werden irgendwann mal gemacht von anderen Menschen in unserer Umgebung.
Und Frauen spielen dabei auch oft eine Rolle. Ist das Teilen können oder das Teilen wollen in uns angelegt oder ist das was, was wir lernen müssen?
Schon total angelegt. Also gerade bei Kindern sieht man, dass es anfängt mit diesem, ich interessiere mich dafür, wie viel die andere Person hat. Also wenn ich jetzt ganz kleine Kinder frage, noch bevor die überhaupt bereit sind, von ihrem eigenen Schokoriegel was abzugeben, wollen die eine Situation eigentlich, wo beide Kinder einen Schokoriegel haben? Und daran kann man ganz gut sehen, dass dieses kooperative Teilen für uns das ist, was besonders den Unterschied ausgemacht hat von Anfang an. Also dieses Abgeben wollen von, ich habe jetzt nur einen Schokoriegel und den soll ich jetzt zerbrechen und jetzt habe ich nur noch einen halben Schokoriegel, das ist hart zu lernen. Das ist was ein bisschen schwierig ist. Aber die Grundidee zu sagen, wir sollten eigentlich alle was haben, das ist eigentlich schon ganz von Anfang an angelegt. Und das ist ja auch das, was eigentlich kooperatives Teilen bedeutet. Wir jagen zusammen und stehen am Ende alle mit einem Mammutschenkel da, anstatt mit einer Karotte, die wir alleine gefunden hätten.
Und also selbst der Mammutschenkel könnte eine einzelne Person überfordern, den wegzuschleppen.
Genau, das ist auch so eine Sache, weil wenn wir jagen und sowas, dann habe ich ja einen Riesenberg von Essen an einem Tag und am nächsten Tag habe ich dann wieder nichts. Also es würde überhaupt gar keinen Sinn machen, das für uns zu behalten. Stattdessen teilen wir und haben dann auch das Risiko abgedeckt. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir denken oft nicht darüber nach, dass wir Risiken auch teilen als Gesellschaft. Also eben, wenn man mal ausfällt. Aber auch wenn man mal irgendwas ausprobiert und es funktioniert nicht. Ich gehe mal in eine neue Ecke und gucke da, ob ich da nicht Beeren oder Früchte finde. Und da gibt es aber überhaupt gar keine Beeren oder Früchte. Das kann ich nur machen, weil ich weiß, wenn ich zurückkomme, teilen die anderen wieder mit mir. Wenn ich nur auf mich selbst achten würde, könnten wir ganz viele riskante Sachen gar nicht ausprobieren und hätten auch wieder ganz viel verpasst, was wir als Spezies alles an besonderen Ideen und Abenteuern entdeckt haben.
Inzwischen rücken wir nicht mehr zusammen aus, um das Mammut zu erlegen. Der Untertitel lautet, warum wir zusammenhalten müssen, aber nicht wollen. Jetzt haben Sie uns in Teil 1 des Gesprächs erzählt, was wir alles miteinander teilen. Also die Sorgearbeit, das Kümmern um andere. Genauso aber eben auch wie Nahrung und erstmal das Bereitstellen von Nahrung, Wissen und Risiken. Jetzt entnehme ich Ihrem Untertitel aber, dass Sie denken, das lief schon mal besser mit dem Teilen. Wieso?
Ja, das stimmt. Also erstmal ist es natürlich grundsätzlich so, dass Besitz, gerade wenn wir große Massen von Besitz reinbringen in diese Gleichung, dass die komplizierter wird. Weil ich habe ja gerade gesagt, der Grund, warum wir gelernt haben zu teilen, ist, dass die anderen sonst morgen nicht mehr mit uns zusammenarbeiten. Aber was ist jetzt, wenn ich viel mehr Macht habe, viel mehr Möglichkeiten, wenn ich gar nicht unbedingt darauf angewiesen bin, dass die mit mir zusammenarbeiten? Die anderen sind aber darauf angewiesen, zusammenzuarbeiten, um zu überleben. Also sozusagen eine Gehaltsverhandlung. Dann habe ich natürlich eine sehr schwierige Situation, wenn eine Person sehr viel mehr Macht hat als die anderen. Das sehen wir auch in Experimenten. Einfach, wenn wir Leuten Geld geben und sagen, willst du davon was abgeben, dann macht das einen sehr großen Unterschied, ob die andere Person eben die Möglichkeit hat zu sagen, ich schlage diesen Deal aus und niemand kriegt was, oder ob sie nicht diese Möglichkeit hat. Mhm. Und manchmal denken dann Leute, okay, das heißt eigentlich jetzt, sobald wir eine Zivilisation haben und Häuser und Gebäude und Medizin und alles, dann gibt's eigentlich gar keine Gerechtigkeit mehr. Das ist halt der Preis des Fortschritts. Aber so ist es nun auch nicht. Es ist eigentlich so, wenn wir uns die Menschheitsgeschichte angucken, gibt es ganz viele verschiedene Varianten von Zusammenleben, die Menschen ausprobiert haben. Also es gab auch Kulturen, wo es durchaus eben Häuser gab und Anbau von Getreide und so weiter und so fort und die trotzdem egalitärer gelebt haben. Also wenn man sich jetzt die Häuser anguckt, nicht sagen kann, oh, da hat einer ein riesiges gehabt und einer ein kleines. Mhm. Das heißt, Zusammenarbeit ist was ausgehandelt werden muss die ganze Zeit und wir müssen diese Aushandlungsmechanismen stärken, die Leuten die Macht zurückgeben, eben auch Nein zu sagen.
Was hindert uns denn, das zu tun?
Na, so ein bisschen allein schon unsere Kultur, dass wir das sehr geschwächt haben als eine Idee, dass wir das überhaupt brauchen, dass Gerechtigkeit überhaupt grundsätzlich wichtig ist.
Aber wieso? Also, wir leben in einer Demokratie. Wer Ü18 ist, genießt das Wahlrecht, aktiv wie passiv. Also wir teilen ja ganz viel. Auch die Macht versuchen wir so gut wie möglich einzuhegen und aufzuteilen.
Ja, das stimmt. Auch Bildung zum Beispiel. Aber Bildung ist zum Beispiel auch so ein Punkt, wo wir sagen, eigentlich haben wir diese öffentliche Forschung und da machen wir genau das, was wir früher gemacht haben. Wir machen zusammen Fortschritt. Und was passiert dann? Der wird in irgendwelche Wissenschaftsmagazinen veröffentlicht hinter Paywalls, wo selbst WissenschaftlerInnen keinen Zugang haben, wenn sie nicht das über die Unis machen. Und in unserem Bruttoinlandsprodukt tauchen solche Fortschritte erst auf, wenn sie in irgendeinem Apple-Produkt verbaut werden. Das heißt, dann wird dieser Fortschritt gar nicht mehr so sichtbar, dass die Leute sehen, da wird ein Wert geschöpft, das ist toll, da sollten wir investieren. Und stattdessen wird dann da gekürzt.
Das heißt, wir privatisieren zu viel, Wissen zum Beispiel.
Ja, genau, wir privatisieren zu viel. Und wir haben gar nicht mehr diese Idee, dass grundsätzlich, wenn eine Person unglaublich viel mehr hat, dass das an sich was Schlechtes ist. Oder zumindest jetzt kommt diese Idee wieder stärker, dass man sagt, diese ganzen Milliardäre und auch was die an politischem Einfluss haben, das kann doch so eigentlich nicht funktionieren. Aber lange Zeit wurde das ja gefeiert. So Leute wie Elon Musk wurden ja gefeiert oder Jeff Bezos. Da sind wir wieder mit der Idee vom Self-Made Man, dass sie das alles selbst geleistet haben, anstatt zu sagen, Moment, kann das eigentlich sein, dass ein Chef von einem Unternehmen Milliarden hat und die Leute darunter auf den unteren Rängen brauchen Wohnungen? Geld, um zu überleben. Haben wir nicht eigentlich alle zusammen was erwirtschaftet? Also überhaupt diese Idee, dass alle was von dem Profit abhaben müssen, alle was von dem Mammut abhaben müssen, ist was, was ein bisschen abhanden gekommen ist.
Ich höre bei Ihnen schon den großen Drang zur Umverteilung. Der widmen wir auch noch ein Interview hier auf Radio 1. Vermögens- und Erbschaftssteuer wird dann thematisiert. Wenn ich mich jetzt frage, Frau Parian, wann ich das letzte Mal so ein großes gesellschaftliches Teilen oder die Bereitschaft dazu erlebt habe, dann war das in meinem Fall ganz konkret dieses Jahr im Januar beim Blackout im Südwesten der Stadt Berlin. Ja, meine Bezugsgruppe und ich, wir waren wirklich nur kurz betroffen. Also wir hatten das Blackout-Praktikum, kann man sagen. Aber wir haben in der kurzen Zeit so viele Einladungen gekriegt zum Essen, zum Übernachten etc. pp. Das war unterm Strich tatsächlich für uns ein schönes Erlebnis. Geht das toll mit dem Teilen nur so richtig gut, wenn es extrem wird?
Also es ist auf jeden Fall so, dass wir sagen können, in Katastrophensituationen achten Leute sehr stark auf Gemeinschaft. Es gibt immer dieses Bild von und dann fangen wir an, irgendwie Fensterscheiben einzuschlagen oder uns einen Flachbildfernseher zu holen oder so. Aber tatsächlich ist das, was die meisten Leute in Katastrophensituationen suchen, erstmal ihre Familie und dann eine schöne Schlange, in die sie sich reinstellen können, um eben Essen zu sammeln oder so. Also dass wir versuchen, erstmal die Grundlagen herzustellen und unsere Grundlagen sind was Soziales. Das heißt, das ist meistens unsere erste Reaktion. Man sieht das ja auch, Corona ganz am Anfang gab es dieses Leute haben füreinander eingekauft. Da war in Neukölln auch unsere Liste von Freiwilligen immer viel länger als die Anzahl von Menschen, die eigentlich Unterstützung brauchte. Oder am Anfang der Ukraine-Krise, wie viele Leute immer dann am Bahnhof waren und sich gegenseitig unterstützt haben. Oft ist es eigentlich der zweite Teil von der Krise, wo das Ganze zerredet wird. Und das ist lustigerweise auch was, was wir im Experiment sehen. Wenn man Leute bittet, soziale Entscheidungen zu treffen, dann ist oft die Impulsentscheidung die viel sozialere. Was dann reinkommt, ist dieses Rationalisieren von, naja, aber ich kann ja auch nicht unendlich und vielleicht hat es die Person ja auch doch nicht so sehr und eigentlich und so weiter und so fort. Das heißt, wir denken manchmal, dass wir uns so überwinden müssen, um sozial zu sein. Aber oft ist das, wozu wir uns überwinden, zu sagen, nee, das mache ich jetzt doch nicht.
Wenn wir jetzt festhalten, dass das ganz oft sich in extremen Situationen einstellt, dass wir abgeben wollen, dass wir teilen wollen. Ich habe den Blackout aufgebracht, die Pandemie und den Ukraine-Krieg können wir uns ja nicht wünschen, dass es immer wieder solche krassen Zuspitzungen gibt, damit wir diesen Impuls des Teilens haben. Lässt sich das im ganz zivilen 0815 Alltag wieder lernen oder neu aktivieren?
Aktivieren natürlich schon. Also zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt ist einfach, dass wir öfter mal auf gemeinsame Ziele hinarbeiten. Das sieht man auch jetzt, wenn wir in Gruppen uns das angucken, Kindergärten oder so, dass wenn die zusammen was spielen, wo man einen gemeinsamen Gewinn erwirtschaftet, dass die danach tatsächlich mehr teilen. Und interessanterweise auch, wenn das ganz andere Kinder sind. Also ich muss nicht mit den gleichen Kindern zusammengearbeitet haben, um danach das Gefühl zu haben, oh, lass uns mal teilen.
Und jetzt so Menschen wie ich, die schon länger Zeit aus dem Kindergarten draußen sind?
Die Frage ist halt, wie oft arbeiten wir auf das gleiche Ziel hin überhaupt? Und da wäre natürlich auch gesellschaftlich hilfreich, wenn wir mal wieder so Ziele setzen würden und sagen würden, oh, lass mal das anpacken. Und das ist eigentlich das, was wir gerade schaffen wollen und jeder kann seinen Teil tun und so weiter. Das fehlt ja im Moment total, dass man eine gesellschaftliche Vision hätte und sagen könnte, das ist unser großes soziales Projekt, in das sich jeder einbringen kann. Im Moment ist ja mehr dieser Tenor von, alle sollen irgendwie 40 Stunden arbeiten oder so, ohne dass man da wirklich ein Ziel hätte von, okay, und dann die Wirtschaft, okay, und das heißt. Und da fällt natürlich dann auch alles hinten rum, was wir eigentlich mal geteilt haben. Also Care-Arbeit und sowas, das passt ja in diese 40 Stunden auch nicht rein. Also ein Bewusstsein wieder zu schaffen alleine für das, was wir erwirtschaften können, wenn wir Risiken teilen, wenn wir Care-Arbeit teilen und so, dass wir da wirklich eine bessere Welt und eine bessere Gesellschaft schaffen, das wäre schon ein großer Vorteil.
So die Aussage oder vielleicht auch der Appell von Franka Parian, teilen und haben, warum wir zusammenhalten müssen, aber nicht wollen, so heißt der Band, den sie 2021 geschrieben hat. Erschienen ist der im Duden Verlag und sie legen dafür je nachdem zwischen 10 und 12 Euro hin. Frau Parian, haben Sie besten Dank für Ihre Zeit heute. Schönen Feiertag.
Danke Ihnen, schönen Tag auch noch.